Das eine ist, dass ich glaube, dass sich Hochschulleitungen noch viel stärker auch in der Gänze auseinandersetzen müssen, dass das, was die AfD vorhat im Bereich Hochschulen, auch erstmal allgemein und im Bereich Wissenschaft, dass das existenzgefährdend ist. Was bedeutet es denn, wenn in einem Land die AfD an der Landesregierung ist und auch im Grunde ihre Wissenschaftsförderpolitik so verändert, dass eben genau diese Bereiche, sei es Gender oder Postcolonial Studies oder sei es auch Geschlechter- und Antidiskriminierungspolitik, eigentlich rapide kürzen oder auf Null setzen. Also wenn sie den ökonomischen Hebel benutzen, den sie ja theoretisch benutzen können. Was wir dann machen, aber da müssen noch viel mehr Szenarien entwickelt werden, welche Möglichkeiten es denn da gibt, damit umzugehen.
Hinhören und handeln. Antifeministische Angriffe werden Alltag. Angriffe auf Gleichstellungsarbeit, auf Gender Studies und damit auch auf Wissenschaftsfreiheit. Mit Anfragen und Anträgen, Hetzkampagnen oder auch Verboten, zum Beispiel geschlechtergerechter Sprache an Schulen in einigen Bundesländern. Wie geht man damit um? Wie macht man sich dafür bereit? Darüber spreche ich heute mit Anneliese Niehoff von der Universität Bremen. Denn darum geht es in diesem Podcast. Wenn eine Regierungsbeteiligung von extremen Rechten droht, muss man versuchen, das zu verhindern und sich gleichzeitig dafür bereit machen. Die gute Nachricht, man kann sich bereit machen. Doch schon jetzt sind Angriffe und autoritäre Politik Alltag. Damit müssen viele umgehen und auch dafür kann man sich bereit machen. Bei Hinhören und Handeln sprechen wir mit ExpertInnen über ihre Analysen und Handlungsempfehlungen. Mein Name ist Hanne Eitel und ich begrüße jetzt Anneliese Niehoff. Anneliese Niehoff leitet das Referat Chancengleichheit und Antidiskriminierung an der Universität Bremen und sie war viele Jahre Vorsitzende der BUKOV, das ist die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen. Ein langes Wort. Sie sitzt also an der Schnittstelle von Geschlechterpolitik und Hochschulen und du wirst uns aus den Netzwerken berichten und Einblicke geben, was sich so tut. Herzlich willkommen, Anneliese.
Danke, danke für die Einladung.
Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Mit welchen antifeministischen politischen Angriffen hat denn die Gleichstellungsarbeit zu tun und von wem kommen solche Angriffe?
Genau, ich kriege natürlich in erster Linie die geschlechterpolitischen Verhältnisse an Hochschulen mit. Manches, glaube ich, ist sehr ähnlich zu dem, was auch kommunale Gleichstellungsakteure mitbekommen oder NGOs. Manches ist vielleicht eher spezifisch durch die Verknüpfung mit Wissenschaft. Es fängt an mit Anfeindungen, mit Arten von E-Mails, die quasi in Dauerschleife kommen, also die anfangen wie, ja, ich habe eine Frage, ich teile nicht, was sie da anbieten oder machen und dann wird es aber quasi, gibt es so ewige Diskussionsschleifen, wo Mensch den Eindruck hat, nee, die wollen jetzt nicht wirklich einen Austausch, sondern die wollen eigentlich nur ihre Position loswerden und uns beschäftigen. Es gibt sowas wie Zusendungen von evangelikalen Schriften, dass wir alle auf den richtigen Weg zurück sollen und uns bitte nicht mit queer-politischen Themen beschäftigen sollen. Es gibt je nachdem, ob die AkteurInnen auch online unterwegs sind, auch Aggressionen auf den Social-Media-Accounts. Sehr vieles passiert rund um die CSDs oder die quasi Monate, wo auch eben quasi queerpolitische Errungenschaften gefeiert werden, dass kleine Sticker abgeknibbelt werden, dass Poster, Plakate abgerissen werden oder auch die großen Flaggen, die Hochschulen aufhängen, zerstört werden und runtergerissen werden. Und es je nachdem bis hin zu Telefonstalking und ganz persönlichen Bedrohungen. Das ist das, was ich aus diesem Verhältnis von Hochschule und Geschlechterpolitik kenne. Ich weiß aber auch, dass aus den Erhebungen, die es ja bundesweit mittlerweile gibt, es auch wirklich so etwas wie Buttersäureanschläge, auch richtig, dass Menschen persönlich körperlich aufgelauert wird. Das gibt es auch alles. Das sammelt ja mittlerweile die ZAFA, diese zentrale Melde- und Fachberatungsstelle für Antifeminismus. Und die haben natürlich noch ein breiteres Spektrum an Beispielen, als wir das zum Teil aus der Hochschule mitbekommen. Was wir auch mitbekommen aus der Hochschule, das sind quasi einzelne, gefühlt noch prominente einzelne Fälle. Bei einer Universität wurde an dem Gebäude, in dem auch eben die Gleichstellungsakteurinnen ihre Büros haben, wurden SS-Runen an das Gebäude gesprayt und darunter wir kriegen euch. Und von der Sprache, von den Wörtern, so ähnlich wie damals war gerade der Anschlag in Neuseeland in Christchurch Und das war ein ähnliches Wording und auch eine ähnliche Art des Schreibens. Bei uns selber an der Universität Bremen gab es auch etwas Kleineres in dem Sinne, jetzt gefühlt Kleineres, dass bei unseren Büros auch mit Edding sehr viel Schmierereien und Beschimpfungen waren, Hakenkreuz, das N-Wort wurde auf Plakate geschrieben und die Toilette, die uns zugeordnet war, war sehr widerlich beschmiert und auch mit sexualisierter Gewalt verherrlichenden Äußerungen vollgeschmiert und auch mit so quasi so richtig so Dreck. Also es war einfach auch so richtig Iggy danach. Das sind so Beispiele, die so eine, ich sag mal, die Verschiedenheit, aber im Grunde auch die Bedrohlichkeit der Angriffe vielleicht deutlich machen können.
Das sind echt krasse Beispiele, vor allem, weil es ist ja so im Lebens- und Arbeitsumfeld dann jeden Tag zu spüren. Also es klingt so, als würde eine gewisse Alltäglichkeit sich einschleichen und gleichzeitig sehr intensiv. Also wenn Buttersäure und körperliche und Bedrohung dazukommen, das ist nicht das, wofür ich Gleichstellungsarbeit mache. Damit, mit dem Eindruck gehe ich nicht in den Beruf wahrscheinlich, dass ich mich eigentlich dann damit auseinandersetzen muss.
Auf jeden Fall, ja. Und es ist, glaube ich, es fühlt sich trotzdem immer noch an wie Einzelfälle, aber ich meine das gar nicht naiv, weil ich glaube, die Alltagssituation von vielen ist dann eher noch auch sich mit Hochschule, mit dort mit den Profs auseinanderzusetzen oder etwas für Studierende anzubieten. Ich glaube, dass es nicht jeden Tag eine Rolle spielt, aber wenn so ein Vorfall an der eigenen Hochschule passiert oder an einer Hochschule, dass wir das mitbekommen als KollegInnen, dann hat das natürlich sofort ein starkes Gewicht. Und dann fällt es in diese Frage von, boah, wie geht die Hochschule mit mir um? Schützen die uns? Und was heißt das eigentlich für meine Arbeit? Wie sichtbar möchte ich sein? Dann knallen diese Ängste da ganz doll rein. Ansonsten ist der Alltag oft auch ein ganz solider, würde ich sagen. Aber es gibt eben auch eben diese bedrohlichen Momente und die machen dann relativ schnell deutlich, dass es doch auch, ja, dass sich was verändert hat, so die letzten 10, 15 Jahre.
Ich werde gleich noch mit dir auch drüber sprechen, wie ihr dann damit umgeht. Ich würde noch einmal fragen, ob ihr auch Angriffe auf einer, ich sag mal, institutionellen politischen Ebene erlebt. Also wir wissen ja aus vielen Bereichen, dass es immer mehr Anfragen gibt antifeministischer Natur, die auch Gleichstellungsarbeit in Frage stellen, die auf der Suche nach Daten sind oder einfach nur dazu, das Thema negativ zu thematisieren. Habt ihr damit auch Erfahrung, dass es in so einer parlamentarischen Ebene zum Beispiel vorkommt?
Mhm. Ja, danke, dass du danach fragst. Das hatte ich gerade in meiner Aufzählung tatsächlich vergessen. Ja, die Arbeit der AfD-Fraktion in den Landtagen und auch auf Bundesebene und manchmal auch anderer Fraktionen, je nachdem, wie in dem Land jeweils die politischen Verhältnisse sind, landet natürlich auch bei uns. Also es gibt diese berühmten kleinen Anfragen, die die AfD-Fraktionen ja schon sehr viele Jahre formulieren. Also mindestens seit 7, 8 Jahren habe ich es zumindest erinnert. Und die sind sehr unterschiedlich gelagert. Entweder geht es um das Thema geschlechterinklusive Sprache und dass dafür doch Unmengen an Geld ausgegeben werden würde und dass sich die Hochschulen dazu verhalten sollen, wie sie das eigentlich machen und ob das stimmt. Oder sie fordern ganz genaue Auflistungen auf von ProfessorInnen, die zu Geschlechterforschung tätig sind oder die zu Postcolonial Studies tätig sind. Das gibt es auch schon länger. Dann gibt es mittlerweile auch so Fragen zum Thema, eigentlich geht es da um antimuslimischen Rassismus, dass gefragt wird, ob auch an den Hochschulen Geld ausgegeben wird für geschlechtergetrennte Veranstaltungen für Studierende. Und dann wird aber eigentlich darauf abgezielt, im Grunde muslimische Studierende zu verunglimpfen. Dann gibt es ja so ein bisschen den Deckmantel mittlerweile bei der AfD, sich auch so als KämpferInnen gegen Antisemitismus so zu gerieren, also gerade mit diesen neueren, komplexen Diskursen um diese Themen. Und dann wird gefragt, ob die Hochschulen da denn eigentlich genug machen. Also parlamentarische Anfragen gibt es, das ist eine wide range, genau. Und als GleichstellungsakteurInnen bekommen wir die mit oder auch nicht mit. Das liegt an den Hochschulen, weil die Anfrage geht ja erst an die Landesbehörden. Und die müssen eigentlich antworten. Die geben das dann in der Regel weiter an die Hochschulleitungen, weil sie das nicht alles selber beantworten können. Und die Hochschulleitungen haben unterschiedliche Wege und Strategien, wie sie diese Fragen beantworten. Und üblicherweise ist mein Eindruck, aber erhoben haben wir das natürlich nicht, wird das dann an die ExpertInnen weitergegeben, ne? Dass dann gesagt wird, könnt ihr zu der Frage 3 was sagen und die Rechtsstelle sagt zur Frage 5 was, wie man das jetzt alles einzuordnen hat. Und dann wird das gesammelt eben bei den Präsidien oder Rektoraten und entsprechend weitergegeben. Das ist so das Prozedere. Und wie differenziert oder wie strategisch bewusst geantwortet wird, das hat sich sehr stark verändert. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr viel mehr sowohl Landesbehörden als auch Hochschulen, die sich dieser Gefahr bewusst sind, dass wenn sie da alles Mögliche raushauen an Informationen, auch über Verträge, über wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die Lehraufträge haben und die zu irgendwelchen Themen forschen, dass das nicht gut ist und dass sie das auch nicht müssen. Genau, aber insoweit ja, das Feld der kleinen und großen Anfragen und der parlamentarischen Anträge ist auch ein Feld, mit dem wir zu tun haben in dieser Arbeit.
Jetzt sind wir schon ein bisschen zum Umgang gekommen und das finde ich interessant, deswegen lass uns doch da gleich noch weiter drüber sprechen. Also du hast gesagt, wie so mit so einer Anfrage umgegangen wird von Hochschulseite ist sehr unterschiedlich und dass sich da aber auch was getan hat über die Jahre mit einer Verbesserung. Wenn jetzt so eine Anfrage kommt und die landet dann bei euch, dann gibt es darüber sozusagen auch ein Gespräch, wie man die beantwortet. Und früher war es aber so, dass die Anfragen einfach kamen, gesagt wird, hier, wir müssen die beantworten und jetzt wird darüber diskutiert, was ist Datenschutz da drin, was muss man eigentlich beantworten und wo kann man sich, ich hatte jetzt im letzten Gespräch das Thema Widerspenstigkeit und Renitenz, wo kann man sich da auch ein bisschen widerborstig zeigen an der Stelle, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt einmal, das ist jetzt so ein bisschen ausgeholt, aber es gibt natürlich einmal auch von Seiten der Länder und auch der Hochschulen das Bedürfnis zu zeigen, was sie Tolles haben und was sie Tolles können. So, das heißt, es gibt, glaube ich, eigentlich von der inneren DNA her so ein Bedürfnis, viel herzumachen. So, und wenn früher Fragen kamen, ja, macht denn eure Hochschule überhaupt was zum Thema Schutz vor Rassismus, dann hätten alle geguckt, ja, haben wir hier noch was, haben wir da noch was und hätten das versucht zu zeigen. Dann kam eher die Etappe, das ist natürlich nicht alles hintereinander, aber ne, die Etappe von, nee, wir tun jetzt nicht so, als könnten wir hier alles möglich machen, obwohl wir so wenig Ressourcen haben. Das ist noch ein anderes Thema. Also schreibt man nicht unbedingt rein, ja, wir machen super Schutz vor Rassismus, wenn eigentlich, keine Ahnung, die Antidiskriminierungsstelle zu schlecht ausgestattet ist. So, nur als Beispiel. Und dann ist dann jetzt eben mit diesem ganzen Prozess der AfD in den Landtagen ist natürlich nochmal eine andere Thematik reingekommen. Nicht mehr im Sinne der demokratischen Pflicht nur zu antworten von, die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sollen gut informiert sein. Natürlich sollen die alles an Informationen bekommen, was es gibt. Sondern dann kommt eher die Frage von, ja, mit welchem Zweck wird denn gefragt? Und was passiert mit den Informationen? Und genau wie du es schon angedeutet hast, müssen wir das eigentlich in der Tiefe beantworten? Was passiert dann eigentlich damit? Wie müssen wir auch unsere Mitarbeitenden schützen, gerade auch unsere ForscherInnen? Das betrifft ja tatsächlich oft die ForscherInnen, diese Arten von Auflistungen. Und da wird jetzt mittlerweile eben mehr nachgedacht und eben auch mehr, würde ich sagen, sich auch abgesprochen. Auch die Behörden sind da wachsamer geworden und überlegen selber auch, dass sie sagen, das können wir Ihnen nicht beantworten, das ist Hochschulautonomie, gucken Sie auf die Webseite, also eher versuchen, ein bisschen dürrer zu antworten. Genau, aber das ist auch überlagert, weil natürlich alle auch diese demokratischen Pflichten sehen und auch die meisten das ja auch nicht verkehrt finden im Prinzip, dass es diese Dinge gibt im parlamentarischen Prozess. Also da ist auch ein Widerspruch lange drin gewesen. Aber mittlerweile, glaube ich, wenn die Leute sehen, ah, es kommt von der AfD, dann wird eher in der Regel so reflektierter geantwortet. Aber es gibt zum Beispiel auch, in Bremen war das so, gibt es keine AfD im Landtag, das ist kein Verdienst, das liegt eher an der AfD, dass sie so zerstritten war. Aber es gibt auch eine FDP, die dann Anfragen und Anträge stellt zur Abschaffung von Antisemitismus. Ach Quatsch, von Antidiskriminierungsbeauftragten. So. Also dann hat man das Thema dann eben von einer anderen Partei, die sich auch mit rechtspopulistischen Positionen quasi beliebt machen möchte. So, also, das heißt, diese Fragen haben alle Länder, egal wie stark die AfD ist, aber die eine starke AfD haben, haben es natürlich noch mal mehr. Jetzt habe ich deine Frage nur halb beantwortet, ne? Aber
genau. Nee, das ist total spannend. Ich dachte nur, das ist total spannend. In dieser Woche erschien ja auch in der Taz ein Artikel über die Anfrage der AfD in Sachsen-Anhalt zur postkolonialen Forschung an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Und wir schauen natürlich in diesem Podcast auch im kommenden Zeit immer sehr verstärkt nach Sachsen-Anhalt, weil die AfD ja dort eine reale Wahrscheinlichkeit hat, in die Landesregierung zu kommen. Es ist noch nicht geschehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und dort war ja so interessant, dass es auch einerseits diesen Wirbel gab, dass Namenslisten von Personen, die zu was arbeiten, einfach erstellt worden sind, aber die Diskussion jetzt instande kam, an der Uni Halle jetzt auch strategisch darüber gesprochen wird, wie damit umzugehen ist und wie sich auch vorzubereiten ist auf noch mehr solche Anfragen oder eben auch auf sogar eine extrem rechte Partei in der eigenen Landesregierung, weil die Universitäten natürlich ja dem Land auch unterstellt sind. Ja, das wollte ich an der Stelle kurz erwähnen. Das heißt, es ist einfach interessant zu sehen, dass sich an sich an den Hochschulen da jetzt auch schon länger was entwickelt hat. Man muss jetzt nicht ganz von vorne anfangen, darüber nachzudenken, aber es ist eben wichtig, sich damit zu beschäftigen und auch zu wissen, was sind meine Informationspflichten, weil die gibt es eben, weil es eine öffentliche Einrichtung ist. Aber ich habe auch die Pflicht, meine Mitarbeiterinnen zu schützen beispielsweise.
Absolut. Und gerade das Beispiel von Sachsen-Anhalt, danke, dass du das nochmal bringst. Als die Anfragen in den Hochschulen gelandet sind und auch bei den ForscherInnen gelandet sind, da gab es zum Teil wirklich auch sehr viel Nervosität. Das haben wir auch mitbekommen über die Netzwerke, in denen ich bin, weil eben viele ForscherInnen sofort den Impuls hatten, ich möchte da bestimmte Dinge einfach nicht beantworten oder möchte nicht, dass das über mich da so drin steht. Und da aber eben die Hochschulleitung quasi noch in einem anderen Modus unterwegs war und sich das, genau wie du sagst, dann erstmal auch, dann ist es ja im Grunde damals vom Land auch, die haben im Grunde dann die Daten auch wieder so verdichtet, wie es formal korrekt ist, aber eben um nicht so viele Informationen rauszugeben. Aber das ist natürlich gerade für Forscher in Feldern, die ohnehin nie den Megastatus hatten, also Postcolonial Studies als Beispiel oder Geschlechterforschung, sind ja keine so sicheren Forschungsfelder gewesen. Die sind auch noch relativ vergleichsweise jung. Wenn das jetzt, keine Ahnung, die Physik gewesen wäre oder vielleicht die Elektrotechnik oder Produktionstechnik, dann wäre vermutlich auch eine andere Form der Souveränität da gewesen, auf Seiten der ForscherInnen zu sagen, ey Leute, was soll's, da machen wir gar nicht mit. Aber in Bereichen, die ohnehin viel fragiler sind und prekärer sind, ist es natürlich auch, gibt's dann auch noch auf der anderen Seite die Frage, ey, wie schützt mich jetzt eigentlich meine Hochschulleitung? Und das, glaube ich, mischt sich dann auch. Aber insoweit ist die Debatte spät, aber gut, dass Sie sie jetzt führen in Sachsen-Anhalt.
Du meinst auch finanzieller Natur, dass die Bereiche einfach nicht finanziell so sicher sind wie diese naturwissenschaftlichen oder technischen Forschungsbereiche?
Genau, sie sind nicht so breit ausgestattet. Sie sind in der Regel, haben sie nicht so viele Gelder. Und es ist natürlich keine Statistik, aber von dem, was ich wahrnehme, sind gerade in diesen Forschungsfeldern ja auch mehr auch marginalisierte ForscherInnen unterwegs, die entweder meinetwegen selber Rassismuserfahrungen haben oder die queer leben, wie auch immer, und auch mit diesem Doppelten, also mit den Themen und mit der eigenen Positioniertheit zu tun haben und den Gefährdungen, die damit verbunden sind mittlerweile. Und deshalb, glaube ich, auch schneller so ein Gefühl haben, ey, sind wir hier eigentlich gewollt und gemeint und schützt unsere Hochschulleitung uns. Also ich glaube, da gibt es ja auch die ganzen Diskurse, die wir gerade haben, betreffen ja leider, das macht es ja auch so bedrohlich, nicht nur die AfD, sondern bis in weite Teile von FDP und CDU, CSU hinein gibt es ja auch einen starken Zug dahin, sich immer noch wertekonservativer bis rechtsautoritär auch auszurichten bei bestimmten Themen und gerade bei diesen Themen.
Dankeschön. Jetzt haben wir viel über die Situation von ForscherInnen gesprochen, die Angriffe auf die Hochschulen, und du bist aber eben auch stark vernetzt in der Gleichstellungsarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten. Deswegen würde mich nochmal interessieren, was sind da in der Arbeit eure Strategien umzugehen, sowohl mit solchen Anfragen oder Öffentlichkeit, negativer Öffentlichkeit, antifeministischer Öffentlichkeit über diese Arbeit, aber natürlich auch mit diesen alltäglichen Störungen und Angriffen, von denen du uns am Anfang berichtet hast.
Ja, danke. Genau. Ich bin einmal über die BUKOV, diese Bundeskonferenz, bin ich vernetzt. Ich bin nicht mehr im Vorstand, aber leite eine Kommission zu Antifeminismus an Hochschulen. Die gibt es mittlerweile auch schon seit 9 Jahren. Das heißt, sie haben das Thema relativ früh auch als eins verstanden, mit dem wir uns befassen müssen. Und aus dieser Kommission heraus setzen wir auch Impulse oder bereiten Materialien für die BUKOV und damit für all die Gleichstellungsakteure, die an Hochschulen tätig sind, vor. Und zum Beispiel, weil wir das gerade hatten mit den Anfragen und Anträgen, haben wir auch so interne Briefings. Achtung, was könnt ihr tun, wenn so eine Anfrage kommt? Wie könnt ihr eure Hochschulleitung beraten? Wie könnt ihr damit umgehen? Das ist ein konkretes Feld. Dann das Thema auch in klassischen Stellungnahmen erstmal überhaupt zu platzieren. Das ist jetzt mittlerweile überall angekommen. Also das war eben die Arbeit vor 6, 7 Jahren dann mehr. Auch gegenüber zum Beispiel der Hochschulrektorenkonferenz oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu sagen, hier, wir sehen das Thema, das ist wichtig, macht ihr auch was dazu, habt ihr das auf dem Schirm? Auch bei Landes- und Bundesbehörden, das ist eben auch Teil der Arbeit in so einem Netzwerk. Dann auf jeden Fall das Kollegiale, sich auch auszutauschen über das, was wir erleben. Denn diese Beispiele, die ich anfangs brachte, haben wir natürlich uns erzählt gegenseitig und damit auch erstmal so ein ganz klassisches, kollegiales, solidarisches Ding gemacht von, boah, das ist ja hart und was macht ihr? Aber auch in dem Rahmen uns beraten und ausgetauscht über die Frage, welche Arten von Bedrohungsmanagement gibt es an den Hochschulen? Was müssten wir eigentlich unseren Leitungen noch mitgeben, damit die mit solchen Situationen besser umgehen können? So hat die BUKOV dann auch Handlungsempfehlungen an Hochschulleitungen geschrieben, wie sie mit Angriffen umgehen können auf ihre ForscherInnen. Das war so ein Produkt eben auch. Das gehört zu der Arbeit. Und was wir auch mittlerweile verstärkt machen, dass wir uns auch vernetzen. Zum einen mit anderen GleichstellungsakteurInnen außerhalb der Hochschulen. Zum Beispiel ist die Buchhoff auch im Deutschen Frauenrat, die ja mittlerweile auch einen Schwerpunkt zu Antifeminismus haben. Und wir sind aber auch stark mit den Diversitäts- und Antidiskriminierungsakteurinnen in Hochschulen natürlich vernetzt und tauschen uns aus und gucken, wo wir auch gemeinsam Stellungnahmen machen können, wie wir uns zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit verhalten, welche Aspekte wir dann immer versuchen, da reinzubringen. Und auch über diese engeren beruflichen Nähen hinaus sind wir auch mittlerweile in Netzwerken, die zum Beispiel dann auch mit der Amadeo-Antonio-Stiftung oder mit Frag den Staat oder Volksverpetzer sich zusammenzutun, mobile Beratung gegen rechts, um zu gucken, was sind eigentlich unsere Schnittflächen? Wie sehr ist Hochschule auch ein Ort, der auch einfach für die Rechten so interessant ist, dass da eben auch genau solche NGOs, die viel und tolle Sachen machen, auch immer mehr in Hochschulen gefordert werden und wir mit unserer Hochschulexpertise dann auch eben einen Beitrag leisten können in dieser Art von Vernetzung. Das sind so die Dinge, die mir spontan einfallen. Genau, und dann ist es viel Öffentlichkeitsarbeit, dass wir das überall auch einbringen und immer sagen, ja, ein Thema ist auch Gefährdung. Und bitte guckt auch immer, dass nicht alle gleich gefährdet sind, wenn man über zum Beispiel Wissenschaftsfeindlichkeit spricht. Die einen assoziieren damit immer noch Feindschaft und Aggression gegenüber Corona-Forschung, weil das war ja sehr offen irgendwann, ne, dass so Menschen wie Herr Drosten und Frau Bergmann dann stark angegriffen wurden. Und wir versuchen immer deutlich zu machen, ah, okay, das vermischt sich mit Antifeminismus, das vermischt sich mit Rassismus, das vermischt sich mit Antisemitismus. Und bitte habt diese Spezifika mit auf dem Schirm, wenn ihr allgemeiner über Wissenschaftsfeindlichkeit sprecht. Und das versuchen wir dann über diese vielen Netzwerke auch ja, in die Köpfe zu bringen, so vielleicht.
Das ist wahnsinnig interessant und sehr dicht, was du gerade erzählst. Ich muss tatsächlich kurz überlegen, was die nächste Frage sein kann, weil ich könnte an so vielen Stellen nochmal einhaken. Ich finde es auf jeden Fall gut zu hören, dass ihr untereinander, aber auch nach außen Bündnisse habt und sucht. Und ihr habt natürlich den Vorteil, ihr seid schon vorher verbunden gewesen als Gleichstellungsbeauftragte und könnt das jetzt intensivieren. Das ist ja was für alle wichtig ist, so zu gucken, wer ist eigentlich noch da in meinem Feld oder in anderen Fällen, wo tun wir uns jetzt zusammen, um diesen Angriffen standhalten zu können oder eben um uns auf weitere Angriffe auch einzustellen. Wessen Wissen können wir noch abholen? Und es klingt so, als wärt ihr da auf einem sehr guten Weg, das gemeinsam mit anderen zu denken. Das finde ich sehr schön, weil wir müssen ja zum Glück nicht alles neu erfinden, weil eben viele andere auch betroffen sind, können wir da gut voneinander lernen.
Absolut. Bevor du noch mit deiner Frage nachdenkst, vielleicht als Ergänzung, genau. Ich glaube, was ja auch Teil von diesen Vernetzungen ist, ist zwischen denen, die zu im weitesten Sinne Antifeminismus oder auch Rechtsextremismus forschen und auch zu dieser Verknüpfung und denen, die da in den Hochschulen mit zu tun haben. Das ist auch ein wichtiges Netzwerk und dazu gab es auch in den letzten Jahren ja auch diverse Tagungen, wo man denkt, oh Gott, warum müssen wir so viele jetzt auch noch unsere Tagungen dazu machen? Aber ja, es ist einfach auch gut, sich zu informieren, also auch unsere Mitglieder der Buchhoff in der Jahrestagung, gab es jetzt zweimal einen Schwerpunkt, der auch in diesem Feld war, zu informieren, auch ein Stückchen wachzurütteln bei denen, die damit nicht so viel zu tun haben, aber auch wirklich in eine nähere Verbindung mit denjenigen gehen, die dazu forschen und kluge Sachen sagen und auch da so die gegenseitigen, also voneinander zu wissen. Also das ist, glaube ich, in dem Feld auch total wichtig. Genau, aber du hast eine weitere Frage.
Alles gut, du machst deinen Beruf wirklich sehr gerne, oder?
Ja, meistens. Also ich kann schon auch sehr ernüchtert sein von Dingen, aber ja, ich hoffe dann immer wieder mich rauszubuddeln und dann wieder irgendeinen Strang zu finden, wo ich denke, so da geht's aber gerade ganz gut weiter, dann mache ich das doch.
Du hast jetzt sehr viel erzählt, was schon passiert, was sich auch zum Positiven verändert hat. Trotzdem würde mich nochmal interessieren, angesichts dessen, wie sich die Lage auch irgendwie weiter zuspitzt oder zumindest nicht der Eindruck entsteht, wir kommen hier in absehbarer Zeit raus. Was ist denn noch zu tun? Vielleicht auch, wer muss noch was tun? Wer muss noch Hausaufgaben machen? Wo wären noch an Schrauben zu drehen?
Ja, das ist natürlich eine krasse Frage. Also finde ich gar nicht so leicht zu beantworten. Also das eine ist, dass ich glaube, dass sich Hochschulleitungen noch viel stärker auch in der Gänze auseinandersetzen müssen, dass das, was die AfD vorhat im Bereich Hochschulen, auch erstmal allgemein und im Bereich Wissenschaft, dass das existenzgefährdend ist. Ich glaube, dafür hat natürlich die zweite Trump-Regierung und die Art, wie schnell die auch gerade Universitäten ins Visier genommen haben, in dem Sinne einen positiven Aufrütteleffekt, dass das ja hier auch wahrgenommen wird und, glaube viele auch sehr umtreibt. Und dass das nicht genauso, aber auch eine mögliche Blaupause ist für die AfD, wie sie in Landesregierung agieren könnte. Also insoweit, glaube ich, ist da schon auch ein starker Politisierungsprozess vorangegangen die letzten 2 Jahre. Aber da, glaube ich, geht noch mehr. Also dieses wirklich, das so krass ernst zu nehmen, zu denken, ja, wahrscheinlich so, wie du es eben auch gesagt hast, klar hoffen wir alle, dass wir drum rumkommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht drum rumkommen, dass es Landesregierung mit AfD-Beteiligung gibt, ist ja doch sehr hoch. Also dieses politisch ernst nehmen und dann eben auch quer und über die eigenen Netzwerke hinaus miteinander zu sprechen und zu gucken, sei es zwischen Gewerkschaften und AntidiskriminierungsakteurInnen oder sei es mit eben ForscherInnen und Hochschulpolitik und Hochschulverwaltung. Also immer mehr Querachsen auch zu ziehen, in den Hochschulen allein schon, aber dann natürlich auch darüber hinaus. Das finde ich total wichtig. Dinge, die angefangen haben, wirklich etablieren, wie zum Beispiel, das ist jetzt sehr spezifisch auf Hochschule, aber SciComm Support, das ist so ein Angebot für ForscherInnen, die aufgrund ihrer Forschung angegriffen werden, online oder auch analog. Und das ist jetzt gerade ein bisschen stärker etabliert worden, wird sehr viel genutzt, so als Hotline, aber auch für Rechtsberatung, solche Dinge einfach weiter zu etablieren. Ich glaube, das sind alles so verschiedene Bausteine. Und was, glaube ich, tatsächlich, was ich schwierig finde, aber ich spreche es jetzt an, weil wir im Vorgespräch auch mal darüber geredet haben, Ideen zu entwickeln, was bedeutet es denn, wenn in einem Land die AfD an der Landesregierung ist und auch im Grunde ihre Wissenschaftsförderpolitik so verändert, dass eben genau diese Bereiche, über die wir jetzt gesprochen haben, sei es Gender- oder Postcolonial Studies oder sei es auch Geschlechter- und Antidiskriminierungspolitik, eigentlich rapide kürzen oder auf Null setzen. Also wenn sie den ökonomischen Hebel benutzen, den sie ja theoretisch benutzen können. Was wir dann machen, und ich glaube, da müssen noch viel mehr, und das sind natürlich in erster Linie die Hochschulleitungen, nicht wir, aber da müssen noch viel mehr Szenarien entwickelt werden, welche Möglichkeiten es denn da gibt, damit umzugehen und wie dann auch der Bund vielleicht agieren kann, um wiederum aufs Land Druck auszuüben, doch nicht alles einfach fallen zu lassen, wie die deutsche Forschungsgemeinschaft agieren könnte, die ja wichtiger Drittmittelgeber ist. Also all diese Dinge. Ich glaube, da so mehr Szenarien zu entwickeln und zu überlegen, was geht denn dann mit so einer Ernsthaftigkeit. Vermutlich tun das schon welche, ohne dass ich es mitkriege, aber ich glaube, da geht noch mehr. So, das ist meine Vermutung.
Das ist interessant, weil damit hat dieser Podcast ja auch so ein bisschen begonnen mit einem Gespräch mit einer Kollegin Ella Müller aus den USA, die eben gerade über die Universitäten gesprochen hat, die so gar nicht vorbereitet waren auf diese Trump-Regierung und so stark angegriffen worden sind und eben auch gerade die Forschungsbereiche, die du genannt hast, die Klimaforschung noch dazu, aber eben auch die Postcolonial und Gender Studies. Und das ist ja so interessant, diese Universitäten sind einerseits eine große Angriffsfläche und gleichzeitig sind sie ja auch nicht niemand. In den USA nochmal anders, weil es sehr stark auch private Universitäten gibt und hier sind es in aller Regel staatliche Universitäten, aber trotzdem sind es sehr große Institutionen, die eigentlich auch die sein sind, die sich ein bisschen breit machen müssten und vor die vielen kleinen stellen, denn die Angriffe auf Gleichstellungsarbeit und auf alles, was so Zivilgesellschaft auch mit diesen Themen zusammenhängt, die sind ja auch da und die haben noch viel weniger Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Also eine Universität kann sich, wenn sie ihre Fachbereiche insgesamt schützen will, und es eine Solidarität vielleicht auch gibt unter den Fachbereichen, das ist ja auch eine interessante Frage, die noch kommen wird. Wie solidarisch sind auch die Naturwissenschaften? Weil die möchte die AfD ja wahrscheinlich nicht morgen abschaffen. Das sind ja auch ein Standortfaktor, wenn man jetzt nach Sachsen-Anhalt guckt. Die brauchen ihre Hochschulen, weil deswegen gehen junge Menschen in dieses Land. Und das, ich hoffe so ein bisschen, dass da auch sich so ein universitäres Selbstbewusstsein erhält, weil es sind ja doch in der Regel sehr große und wenn sie wollen auch träge Institutionen in so eine Unis.
Ja, das teile ich total. Also ich glaube, dass diese Prozesse in den Hochschulen auch wirklich, ich glaub, es gibt sowas, also das würde ich jetzt gar nicht nur auf andere, das würde ich auch auf mich selber beziehen, diese Fähigkeit, sich wirklich eine autoritäre rechte Regierung vorzustellen, die haben viele von uns, glaube ich, immer noch nicht. Die aus anderen Ländern zugewandert sind, die autoritär rechts verfasst waren, haben das mit Sicherheit, aber die eher hier im sogar vielleicht fast noch mehr im westdeutschen Kontext sozialisiert sind und die nicht aufgrund ihrer Positionierung ständig und sowieso in Gefahr gelaufen sind, von Rechten angegriffen zu werden. Ich glaube, dass es da immer noch sowas gibt, ein Unvermögen, sich Dinge vorzustellen. Und da müssen wir, glaube ich, ohne in Panik zu verfallen, aber da müssen wir noch näher ran. Wir müssen noch näher ran an diese Realitäten, die kommen können. Und dann genau sich mit solchen Fragen, wie du es beschrieben hast, von wie stellen wir uns denn dann auf? Also, und auch wie die Bundesländer untereinander sich möglicherweise auch stärken können, wenn eben bestimmte Bundesländer im Nordwesten tendenziell weniger Gefahr laufen, dass die AfD in die Regierung kommt, nicht, dass sie nicht auch im Parlament stark sind, und Bundesländer im Ostdeutschland eher die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es da so sein wird. Was kann das dann auch heißen? Wie können die trotzdem auch ihre Hochschulen dort dann auch solidarisch stärken über die Bundesländergrenzen hinaus? Ich glaube, da sind auch noch Gedankenspiele möglich. Und natürlich auch, du hast es auch angesprochen, das ist ja jetzt in den USA auch das Thema, es wird ja hier auch so sein. Einerseits wird quasi die AfD betreibt eine sehr wissenschaftsfeindliche Politik und gleichzeitig, denke ich, naiv, auf Dauer kann die sich ja auch nicht erlauben, dass sie die Hochschulen so krass runtertackert, dass die eigentlich kein attraktiver Standort mehr sind. So, also das heißt, da ist ja auch eine Ambivalenz drin, wo ich hoffe, dass dann auch klar wird, und das müssen dann eben zum Beispiel Drittmittelgeber wie die DFG auch mitleisten oder Stiftungen wie die Volkswagen-Stiftung, also ne, die Gelder geben, EU-mäßig, also da zu sagen, ja, okay, ihr könnt das hier so betreiben, aber das wird euch an anderer Stelle schaden. Also ne, sowas muss eigentlich entstehen. Ob das funktioniert, das kann ich natürlich jetzt auch noch gar nicht beurteilen. Aber in die Richtung sollte es gehen. Und dann würde ich sagen, ja, die Naturwissenschaften insgesamt sollen schon bleiben. Aber die Klimaforschung, genau, du hast es gesagt, oder Corona war es ja genauso, das sind ja auch naturwissenschaftliche Zweige. Die sind ja auch krass angefeindet worden. So, und das immer wieder zu sehen, nee, es nützt nichts, dass ich mich hinter irgendwas verstecken kann. Es geht schon auch um was Grundsätzliches mit diesem Thema Wissenschaftsfeindlichkeit. Und das geht uns alle an. So, also so immer wieder Bündnisse auch zu versuchen zu entwickeln, ist, glaube ich, eine große Aufgabe.
Mhm. Vielleicht auch nochmal dieses Anfangen in Szenarien zu denken, auch die Gleichstellungsarbeit drüber gedacht, wieder ein bisschen weg von dem Forschungsthema. In Sachsen ist ja zum Beispiel so, dass das Innenministerium die Gleichstellungsbeauftragten unter dem Label Bürokratieabbau zu einer freiwilligen Einrichtung machen. Also bisher ist es für die Kommunen verpflichtet, eine Gleichstellungsbeauftragte zu berufen, und das soll jetzt freiwillig werden. Dazu gibt es bis jetzt Gesetzesentwürfe meines Wissens. Ich habe das vor einer gewissen Zeit geschrieben, ich muss das dann nochmal recherchieren, wie weit das gekommen ist. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen sagt, das kommt eigentlich einer Abschaffung gleich, weil eine klamme Kommune, die sparen muss, die leistet sich dann keine Gleichstellungsbeauftragte mehr. Und da frage ich mich manchmal, dieser Bürokratieabbau oder dieser Sparabbau, der ist ja ähnlich dramatisch in der Angriffsart wie diese inhaltlichen Angriffe auf die Gleichstellung. Oder vielleicht sagst du auch, es gehört so ein bisschen zusammen, weil man als erstes das abbaut, was eh nicht sehr geliebt ist. Wie siehst du so eine Initiativen und was erwartest du auch für die Gleichstellungsarbeit, was da so in der Vorbereitung, im Vordenken noch zu tun wäre strategisch?
Ja, ich danke dir für die Frage, weil ich glaube, es gibt auf jeden Fall nicht nur für die kommunale Ebene, sondern auch für die Hochschulebene einen starken Zusammenhang zwischen diesem sparpolitischen Thema, dann diesem Bürokratieabbau oder auch Verwaltungsbashing, würde ich das auch zum Teil nennen, und dann eben der Frage, wen trifft es zuerst? Ne? Also geht es dann in diese ganzen Gerechtigkeits-, Menschenrechte- und Antidiskriminierungsthemen und dann auch damit der Geschlechterpolitik. Da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge. Und ich teile die Sorgen auf jeden Fall der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, dass alles, was nur als Empfehlung irgendwo steht, gerade in diesen Themenfeldern, die noch nie so dominant sich durchgesetzt hatten, dass alle immer gesagt haben, yeah, das brauchen wir, ist natürlich schon einfach schwächer. Und das können alle lesen. Und ob dann aus Spargründen gesagt wird, das machen wir nicht, oder aus anderen Gründen, ist dann fast schon auf eine Art auch egal. Aber diese Form der Schwächung im Gesetz, die kann gelesen werden und die wird dann auch als politisches Zeichen gelesen. Und also insoweit glaube ich, auf jeden Fall ist das eine Gefahr. Und wenn ich mir diesen ganzen Bürokratieabbaudiskurs angucke, den gibt es ja für Hochschulen auch. Auch mit einem recht prominenten Papier von einem halben Jahr von der Leopoldina. Das ist auch so eine nationale Wissenschaftszusammenschluss. Und die haben das auch verbunden mit so Themen wie, ja, muss sich die Hochschule nicht nur noch um ihre originären Aufgaben kümmern? Und die zusätzlichen Aufgaben sind dann sowas wie Nachhaltigkeit, Gleichstellung und Datenschutz. Fand ich auch witzig. Also immer neue Zusammenschlüsse von Dingen, die eigentlich nicht wirklich nötig sind. Also wo quasi die Frage von, was ist denn die Qualität von etwas, kann man übertragen, was ist die Qualität von guter kommunaler Arbeit? Könnte ja sagen, ja, alle BürgerInnen sollen davon profitieren. Und wie prüfen wir das? Dafür brauchen wir ExpertInnen. Aber die Qualität von Arbeit wieder zu entkoppeln von Dingen, die in den letzten 20 Jahren als Errungenschaften dazugekommen sind, wie zum Beispiel die Gleichstellungsarbeit. Da, glaube ich, wird das Bürokratieargument ist dann auch so ein, ich würde fast sagen, populistisches mittlerweile, also so ein Brückenargument, womit man halt in viele Bereiche rein, ja genau, Bürokratie, wie nervig, ah, alles viel zu viel, oh ja, schlimm, was wir noch immer berichten müssen, wie unangenehm. Und dann wird gar nicht mehr geguckt, was war denn der Sinn davon eigentlich, warum haben wir das gemacht? Weil gleichzeitig, Beispiel wieder Hochschulen, alle sagen, wir können eigentlich erst handeln, wenn wir Daten und Wissen haben. Aber für Daten und Wissen brauchen wir natürlich vorher Berichte, brauchen wir Zuliefern. Wenn wir dieses Zuliefern aber nicht mehr haben, dann wird an nächster Stelle kommen, jawohl, wie wollt ihr das sagen? Wie könnt ihr behaupten, schwarzen Menschen geht es schlechter an der Hochschule? Ein bisschen plump. Wir haben ja keine Belege, wir haben ja keine Evidenz. Genau, wenn aber gleichzeitig mit diesem komischen Bürokratieabbauargument gesagt wird, ja, aber so viel erheben und berichten, das wollen wir nicht mehr, das ist viel zu viel und viel zu teuer und Gott, die arme Verwaltung, dann dreht sich's im Kreis. So, und dann ist klar, eigentlich geht's nämlich doch auch um Inhalte. Und das lässt sich sicherlich auch genauso gut auf die kommunalen Frauenbeauftragten und deren Arbeit runterbrechen. Also ich bin immer sehr, sehr hellhörig, wenn ein so undifferenziertes Verwaltungsbashing, würde ich das nennen, gemacht wird. Weil ich glaube, es hat immer auch einen politischen Hintergrund. Nicht bei jeder Person, die es betreibt, aber von der Ausrichtung her. Und dann ist das Sparen ist dann so ein bisschen ähnlich. Ja, dass alle sparen müssen, das stimmt. Also da würde ich auch sagen, geschenkt. Also wenn man sich das anguckt, wie teuer die Pandemie war, dann kann man sagen, ja, irgendwie muss gespart werden. Aber auch das ist ja eine alte Weisheit, in Anführungsstrichen, oder Binsenweisheit. Wo wird denn gespart und wo nicht? Also, und dann sind wir wieder bei den Inhalten. Also insoweit, ja, es hängt krass zusammen und da wird gerade ordentlich was abgeholzt unter einem vermeintlichen Druck, den man natürlich auch woanders hinlenken könnte.
Mhm. Dankeschön. Starkes Statement. Eigentlich habe ich den Eindruck, ich habe ja mir auch so ein paar Nachfragen notiert, aber du hast einfach wahnsinnig viel da schon von aufgegriffen und ich bin begeistert von dem Gespräch. Ich habe sehr viel zum Nachdenken und deswegen ist meine Frage an dich jetzt eigentlich gerade, ist dir noch was wichtig? Haben wir über was nicht gesprochen, was du gerne noch sagen möchtest? Brennt dir noch was auf den Nägeln?
Ich glaube, eigentlich würde ich mir selber und meinen Kollegen nur immer gerne wieder als Appell geben, dass wir den Spagat hinkriegen zwischen nüchtern hingucken und die Gefahren ernst nehmen, aber nicht Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, das ist so ein bisschen das eine, selbst als Selbstappell. Und das andere wirklich noch mehr in Solidarität gehen und in solidarische Netzwerke gehen. Also eben nicht nur in der Geschlechterpolitik verharren, nicht nur in Hochschulen verharren. Wirklich dieses Gucken, Mensch, wer hat's denn, also wo muss eigentlich noch mehr ein Zusammenschluss her? Wo muss man mit Geldern auch vielleicht kreativer umgehen, selbst wenn man das da nicht öffentlich ausspricht? Also wo kann man noch mehr Wissen teilen, sich noch mehr vernetzen? Also wirklich da Energie reingeben und kreativ quasi sich auch wirklich und solidarisch zu verbinden. Ich glaube, das ist so was, das mag ich auch wirklich in mein eigenes Hausaufgabenheft, weil das geht immer noch mehr, als wir das alle so tun. So.
Vielen Dank. Mit Vorbereiten oder sich bereit machen, da finde ich es auch wichtig zu sagen, wenn wir uns auch diese Szenarien angucken, dass es nicht darum geht, sich nur in diesen Programmen zu verlieren von der Extremrechten, ne, sondern dass wir das immer wieder zu uns zurückholen, wie du es gerade gesagt hast, was sind eigentlich unsere Themen, unsere Solidaritäten, mit wem wollen wir wie weiter agieren und das politisch bei uns zu lassen. Also wir müssen diese Dinge kennen und dem auch bewusst sein, aber es geht nicht darum, wie du es genannt hast, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu überlegen, was sind unsere Handlungsoptionen und wo wollen wir auch hin und das auch wenn es nicht leichter wird, so auch eine Frage des Wollens da drin zu haben und nicht nur eine Frage des Müssens.
Ja, absolut.
Das ist für mich auch ein Anliegen.
Entschuldigung, ich weiß von einer, die sich sehr früh mit Antifeminismus, also jetzt nicht Hochschule, sondern insgesamt beschäftigt hat in Deutschland. Die hat mir aber irgendwann bei so einem Vortrag gesagt, nichts ärgert Antifeministen mehr als erfolgreiche Geschlechterpolitik. Und ich fand das total super, weil ich dachte, ja, genau, es geht auch darum, wirklich zu sagen, okay, und wir haben Ideen, wir haben Pläne, wir machen gute Programme, wir wissen, dass wir was zu verbessern haben, dass wir auch Gruppen ausschließen und daran auch weiterzuarbeiten, an den Dingen, die wir konstruktiv machen und machen wollen. Das finde ich wichtig, das habe ich bei dir jetzt gerade nochmal, dachte ich, ja, das stimmt, das verliert sich manchmal auch in unserem in den Abwehrkämpfen, die wir da jetzt zum Teil führen. Und vielleicht aber auch, das ist auch so ein bisschen so ein verrückter, positiver Effekt, finde ich, von diesen letzten Jahren. Darüber, dass klar ist, wir müssen uns mehr vernetzen, vernetzen wir uns auch schon mehr. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein großer Gewinn. Also für mich als Mensch, aber auch für die Themen, dass ich viel mehr mit Leuten in Berührung komme und in Gesprächen bin, die ich, glaube ich, vor 10 Jahren wahrscheinlich einfach schlicht nicht kennengelernt hätte. Und wo wir eben nicht uns gegenseitig auch nochmal Anregungen gegeben hätten, wie man über Dinge nachdenken kann. So, also insoweit ist das auch in all dem, ist auch immer so ein, ist auch wirklich ein guter Kern. So, also auch eine Politisierung der Gleichstellungsarbeit. Das ist auch so. Wir haben, glaube ich, eine Zeit lang relativ satt, so, es geht immer aufwärts, cool, die Stellen werden größer, die großen Organisationen erkennen uns an. Und das hat aus einer gewissen Sicht auch vielleicht ein bisschen zu einer Entpolitisierung beigetragen, war auch okay. Und ich glaube, jetzt ist klar, die Zeiten ändern sich und dann auch sich selber wieder so ein bisschen zu strengthen, ich habe gerade kein deutsches Wort, aber so ein bisschen stärker wieder aufzustehen, sodass ist auch Teil von diesen ganzen Prozessen. Und das ist dann so ein guter Kern in dem Ganzen.
Vielen Dank, Anneliese, für dieses intensive Gespräch, deine spannenden Beiträge, für die tolle Arbeit, die ihr macht in der Gleichstellungsarbeit.
Sehr gerne. Danke für dein Interesse und für den Austausch miteinander.
Das war ein Gespräch zwischen Anneliese Niehoff und mir. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für die Fachstelle Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien der Heinrich-Böll-Landesstiftungen. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de/rechtspopulismus. Könnt ihn abonnieren in eurer Podcast-App. Dort findet ihr auch weitere Folgen, zum Beispiel über die Erfahrungen aus den USA und den Universitäten, über die wir heute auch gesprochen haben. In der ersten Staffel von Hinhören und Handeln haben wir darüber gesprochen, was alle Einzelnen tun können angesichts rechter Hetze und Gewalt. Jetzt sprechen wir über Organisationen und Institutionen und was sie tun sollten angesichts extrem rechter Politik. Hört gerne wieder hin.